ARD.
Gefühlt ist das schon auch ein bisschen eine Never-Ending-Story. Es kommen immer wieder neue Dinge ans Licht. Es sind ja auch immer noch Fragen offen. Also wer waren Mittäter, Hintermänner und was ist mit den drei fehlenden Stücken? Das ist ja auch immer noch offen.
Und dann ist die große Frage, wer weiß, wo sie lagern?
Ja, das ist die große Frage. Die eigentlich 100-Millionen-Euro-Frage, sag ich mal. Also ganz besonders toll war natürlich, dass wir den Chef der Soko Epaulette erstmalig exklusiv und ausführlich zu dem Fall befragen konnten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche, jeden zweiten Freitag in der ARD Audiothek und da, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Ich bin Cecilia Kloppmann und freue mich, dass Sie wieder zugeschaltet haben. Vor genau 2 Jahren gab es in Dresden eine Sensation. Der Großteil der bei einem spektakulären Einbruch gestohlenen Juwelen aus dem Grüngewölbe wurde zurückgegeben. 3 Jahre waren sie verschwunden. Die Staatsanwaltschaft und die Angeklagten, allesamt aus dem Berliner Remo-Clan, einigten sich auf einen Deal. Rund 116 Millionen Euro war die Beute wert. 18 der insgesamt 21 Schmuckstücke sind zurück. Doch 3 wertvolle Stücke bleiben verschwunden. Warum geriet das grüne Gewölbe ins Visier der Remos? Hatten sie Helfer? Einige Angaben der Angeklagten und später als Täter Verurteilten werfen mehr Fragen als Antworten auf. Und darüber möchte ich diesmal sprechen mit Heike Römer-Menschel aus dem MDR Landesfunkhaus in Dresden. Hallo Heike.
Hallo, Tachchen.
Ich freue mich, dass du wieder Zeit hast, denn wir sprechen schon zum zweiten Mal hier bei MDR Investigativ hinter der Recherche über diesen spektakulären Fall, über den Einbruch ins grüne Gewölbe. Wer nochmal genau die Hintergründe und die Geschichte der Remos und den Einbruch und eventuelle Sicherheitsmängel sich darüber nochmal informieren möchte, dem möchte ich die Folge vom August 2023 empfehlen. Die Remos und die Juwelen. Heike, lass uns jetzt mal über deinen aktuellen Film sprechen. Der heißt Die Beute der Remos auf der Spur der Juwelen aus dem grünen Gewölbe Dresden. Du beschäftigst dich ja als Journalistin quasi von Anfang an mit der Geschichte. Und dieser Film ist, wenn ich richtig gezählt habe, ist es dein 6. Film, der jetzt erschienen ist?
Ja, ist richtig.
Die Täter sind verurteilt, ein Großteil der Beute ist zurück. Frage, was gab es denn da jetzt noch Neues zu erzählen?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ist es so, dass tatsächlich der Anlass, nochmal intensiver zu recherchieren, der 5. Jahrestag war. Also der Einbruch hat sich ja jetzt gejährt vor kurzem. Das ist tatsächlich schon 5 Jahre her, passierte 2019. Aber bei der Recherche ist mir dann gelungen, doch einiges Neues aufzutun. Also ganz besonders toll war natürlich, dass wir den Chef der Soko Epaulette erstmalig exklusiv und ausführlich zu dem Fall befragen konnten. Das war bisher aus ermittlungstaktischen und juristischen Gründen nicht möglich. Und er hat 2 Stunden sich Zeit genommen für das Interview und er erzählt eben, wie er die Täter sieht, wie er sie einschätzt. Er erzählt, was die wichtigsten Beweise in den Ermittlungen gewesen sind, wie man überhaupt vorgegangen ist in der Soko. Er erzählt auch von dem Großeinsatz in Berlin. Da sind ja 1 Jahr nach der Tat dann die 3 ersten Beschuldigten festgenommen worden, die dann auch später verurteilt worden sind. Ja, aber er erzählt auch teilweise recht launig, sage ich mal, zum Beispiel davon, wie es sich so anfühlt, wenn man Schmuckstücke im geschätzten Wert von 60 Millionen Euro durch die Gegend trägt. Er war ja bei der Beuterückgabe in Berlin im Dezember 2022 dann auch dabei und hat tatsächlich eigenhändig die Stücke durch die Gegend getragen. Aber er sagt eben auch was dazu, wie er die Geständnisse der Täter sieht, wo er da skeptisch ist und Fragezeichen hat. Und was besonders spannend für mich gewesen ist, er hat eben jetzt wirklich aktuell nochmal gesagt, er geht nach wie vor von einem Tippgeber in Dresden aus, also von einem Insider. Der konnte ja nicht ermittelt werden, aber er und seine Kollegen denken eben nach wie vor, dass es den gegeben haben muss. Naja, und dann haben wir noch andere spannende Gesprächspartner, die noch nie sich zu diesem Fall geäußert haben, eben aufgetan. Zum Beispiel haben wir lange befragt einen Kunstdetektiv aus den Niederlanden, der bei diesem verunglückten, sage ich mal, missglückten Rückkaufversuch der staatlichen Kunstsammlungen dabei war, wo man versucht hat, in Antwerpen eins der Schmuckstücke zurückzukaufen. Außerdem haben wir einen Mieter befragen können, der eben durch die Täter tatsächlich in Lebensgefahr geraten ist. Also gefühlt ist das schon auch ein bisschen eine Never-Ending-Story. Es kommen immer wieder neue Dinge ans Licht. Es sind ja auch immer noch Fragen offen. Also wer waren Mittäter, Hintermänner? Das ist nach wie vor nicht geklärt. Und was ist noch mit den drei fehlenden Stücken? Das ist ja auch immer noch offen.
Darüber wollen wir sprechen, vor allen Dingen über dein Gespräch mit dem Soko-Chef. Du hast da schon einiges angesprochen. Davor nochmal die Frage, Heike, der Einbruchsdiebstahl war 2019. Die Stücke sind zurückgekommen im Dezember 2022, also vor 2 Jahren. Aber erst im August 2024, also vor wenigen Monaten, sind die wieder in die Vitrinen im grünen Gewölbe zurückgekommen. Da habe ich mich gefragt, warum hat es denn so lange gedauert?
Ja, das fragt sich wahrscheinlich jeder. Mir ging es genauso. Aber es gab eben tatsächlich ein ganz schönes Gezerre hinter den Kulissen. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden, das sind ja die eigentlichen Eigentümer in Vertretung für den Freistaat Sachsen, wollten die Stücke eigentlich schon eher zeigen. Also das habe ich so hinter den Kulissen gehört. Man hat da sogar juristische Schritte ausgelotet. Aber das Gericht hat eben lange gebremst, beziehungsweise die Staatsanwaltschaft. Und das, obwohl die Stücke eigentlich schon in der SKD waren, also im Residenzschloss. Die lagen dort schon seit 2022 in einem Safe, nicht sichtbar für die Zuschauer, sicher verwahrt. Aber das Gericht hielt eben noch die Hände darauf. Und jetzt hat man sich eben geeinigt, dass die Stücke nur umziehen. Also dass die aus diesem Safe, aus diesem Tresor eben jetzt wieder in die Vitrine, in einen anderen Raum, in den staatlichen Kunstsammlungen bzw. im Residenzschloss kommen. Und der Hintergrund ist eben folgender. Diese Schmuckstücke sind nach wie vor Beweisstücke. Das Verfahren gegen einen mutmaßlichen möglichen Mittäter ist zwar mit einem Freispruch ausgegangen, aber noch nicht rechtskräftig abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft hat nämlich Revision dagegen eingelegt und damit läuft dieses Verfahren noch und da sind eben diese Schmuckstücke nach wie vor Beweismittel. Und außerdem läuft ja auch noch das Zivilverfahren gegen die Wachschutzgesellschaft DWSI. Der Freistaat, also die staatlichen Kunstsammlungen Dresden, haben die ja verklagt, weil sie sagen, es gab da Fehlverhalten und das hat eben auch diesen Einbruch mit möglich gemacht und verursacht. Und der Freistaat Sachsen fordert hier 15 Millionen. Der Prozess soll dann im Januar weitergehen. Und das ist der Grund, warum diese Stücke so lange nicht sichtbar waren.
Und wenn ich das in deinem Film richtig verstanden habe, Heike, sind diese laufenden Verfahren auch der Grund dafür, dass die Stücke immer noch nicht restauriert sind? Die sind ja teilweise sehr kaputt. Werden die ausgestellt?
Genau, also man zeigt die Stücke jetzt im Grunde genommen so, wie sie von den Tätern zurückgegeben wurden. Also die sind zerrissen, da fehlen Steine, so einzelne Steine, auch teilweise sehr prominent. Das sieht man zum Beispiel bei der Sonne, der sogenannten Sonne. Das ist so ein Haarschmuck für die Königin gewesen. Und da fehlt, also in der Mitte sieht man ganz deutlich ein relativ großer Stein. Da hat uns allerdings auch der Direktor des Grünen Gewölbes, Marius Winzler, gesagt, der Stein ist da. Sie dürfen ihn eben nur noch nicht einsetzen. Auch die Zacke von dem Bruststern, das ist dieser Orden, der wie so ein Stern eben aussieht, ist abgebrochen, vieles ist auseinandergerissen und ist in der Vitrine nur sehr geschickt zusammengelegt. Also ich habe mir das angeschaut, man sieht das auf den ersten Blick gar nicht so, aber wenn man genau hinschaut, nah rangeht, sieht man, dass eben wirklich fast alle Stücke auseinandergerissen sind. Das ist wahrscheinlich schon beim Diebstahl passiert. Da hat man ja mit hoher Gewalt, also die Täter haben ja sehr brachial dann die Sachen dort von diesen Tableaus sozusagen, von diesem Untergrund abgerissen und dabei ist vieles einfach zerrissen. Und dann sieht man auch so verfärbte, rostige Stellen. Da ist zu vermuten, dass die Stücke einfach in der Zeit, wo sie bei den Tätern oder ihren Hintermännern waren, nicht sachgemäß gelagert wurden. Also die sind einfach zu feucht untergebracht gewesen. Beim Säbel zum Beispiel ist es so, der ist in 9 Teilen geliefert worden. Also das sieht man auch, das ist eben so aneinandergelegt. Und diese Beweisstücke durften eben noch nicht wieder schick gemacht werden, sage ich mal. Also man konnte sie noch nicht restaurieren, man darf sie eben noch nicht wirklich verändern. Das ist der Hintergrund. Bei dem Säbel ist es übrigens so, dass uns der Soko-Chef im Interview auch erzählt hat, wie es zu dieser Suchaktion in Berlin gekommen ist.
Im Wasser ist gesucht worden, richtig?
Genau, also dieser Säbel ist eben in 9 Stücken Kunden. Das sieht man jetzt auch in der Vitrine. Und da hat mir der Soko-Chef erzählt, dass das so ein bisschen durchgesickert ist vor der Rückgabe der Stücke, dass der Säbel höchstwahrscheinlich mit dabei ist und dass der zurückkommt. Und als er in diesen Raum reinkam und die Stücke auf dem Tisch gesehen hat, da hat er den Säbel eben nicht erkannt, weil der eben in 9 Einzelstücken dort lag und auch die Klinge fehlte. Und da hat er den Verteidiger, der diese Rückgabe auch mit organisiert hat, gefragt, naja, wo ist denn jetzt hier der Säbel? Und da hat der gesagt, naja, der ist hier in diesen Einzelteilen. Und da sagte Richter, naja, aber wo ist die Klinge? Und da hat er gesagt, naja, die ist noch nicht da. Aber wo die ist, das erfahren Sie demnächst noch. Das werden Sie schon noch erfahren. Und da haben sie dann eben die Information gekriegt, ein paar Tage eigentlich später erst, dass die angeblich eben in diesem Kanal entsorgt wurde. Und daraufhin ist dann diese Suchaktion über die Weihnachtstage angeleiert worden, aber leider eben vergeblich. Also man hat die Klinge nicht gefunden dort in diesem Kanal.
Da ist viel Spektakuläres passiert. Juwelen sind gestohlen worden. Es geht um einen bekannten Clan. Das sind ja auch viele Zutaten für eine Geschichte, die also für ein großes Medieninteresse gesorgt hat. Du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Du konntest mit dem Leiter der Soko Epaulette, die dann sofort nach dem Einbruch gegründet worden ist, sprechen. Wir werden jetzt auch viel in diesem Podcast über genau dieses Gespräch uns austauschen. War das denn überhaupt schwierig mit dem Soko-Chef, der heißt Olaf Richter, mit dem ins Gespräch zu kommen, Heike?
Extrem schwierig, ja. Das lag weniger daran, dass er nicht wollte, beziehungsweise seine Behörde, die Polizeidirektion Dresden, hier kein Interview wollten. Also man hat da schon so Signale gehabt, dass man auch ein Interesse hat, als Polizei Dresden jetzt hier über diesen Fall zu sprechen. Aber die Staatsanwaltschaft hat gebremst aus ermittlungstaktischen und juristischen Gründen am Anfang. Also wir haben da immer wieder angefragt und immer wieder Absagen gekriegt. Hintergrund ist eben folgender. Wenn so ein juristisches Verfahren noch läuft, dann dürfen eigentlich beteiligte Zeugen oder Gutachter nicht dazu sich öffentlich äußern, weil man dann Gefahr läuft, dass zum Beispiel Verteidiger dann den Zeugen Voreingenommenheit oder sowas vorwerfen im Gericht, im Prozess. Also diesen Sommer, als dann der Jahrestag immer näher rückte, habe ich dann nochmal eine Initiative gestartet. Und da habe ich tatsächlich dann ganz explizit nach Olaf Richter gefragt. Also nicht nur gefragt, können wir irgendjemanden aus der Soko Epaulette befragen, einen Ermittelnden, einen Gutachter oder so, sondern habe gefragt, wie sieht es da mit Olaf Richter aus? Der ist nämlich tatsächlich nie als Zeuge aufgetreten in einem der Prozesse. Und ja, abracadabra, es war dann tatsächlich so, dass wir dort eine Zusage gekriegt haben. Also es hat geklappt und wir konnten ihn dann befragen.
Und ist der denn Spezialist für Kunstraub?
Also ein Spezialist für Kunstdiebstähle ist er, glaube ich, nicht, sage ich mal. So viele Kunstdiebstähle passieren ja auch zum Glück nicht, sage ich mal, in Dresden, dass er jetzt wirklich sein Berufsleben damit verbringen könnte. Aber er leitet eben ein Dezernat bei der Polizeidirektion Dresden. Er hat da 100 Mitarbeiter, für die er also verantwortlich ist. Und das ist eben das Dezernat, was Eigentumsdelikte behandelt. Also der beschäftigt sich auch mit Tankstellenüberfällen oder mit Einbruchsserien. Außerdem ist er auch zuständig für Straftaten von Jugendlichen und Rauschgiftdelikte. Also eigentlich ein ziemlich breites Feld. Und er hat mir in dem Gespräch gesagt, dass das für ihn schon auch ein sehr einmaliger Fall war. Also eigentlich der Fall seines Lebens. Er denkt nicht, dass so etwas nochmal kommt in der Dimension, was dieses Spektakuläre eben anbelangt. Ich glaube auch, dass es für ihn letztlich auch der Erfolg seines Lebens war. Und das schwang eigentlich die ganze Zeit auch so ein bisschen mit, dass er doch stolz ist darauf, was sie da geschafft haben, er und seine Kollegen.
Ja, und jetzt haben wir schon die ganze Zeit gesprochen über Olaf Richter. Jetzt wollen wir ihn auch endlich mal hören. Und zwar zu der Erklärung, die die Remos abgegeben haben vor Gericht, warum sie ausgerechnet das grüne Gewölbe in Dresden ins Visier genommen haben.
Es ist einfach für mich und eben auch für die Kollegen schwer vorstellbar, dass jetzt eine Familie Remo vor der Landkarte steht und sagt, morgen ist Dresden dran. Im Rahmen der Verhandlung haben sie sich ja dann dahingehend eingelassen, dass sie gesagt haben, ja, es war ein Bekannter auf Klassenfahrt und dann hat er hier einen großen grünen Stein gesehen, den wollte man unbedingt haben und das wäre so der ausschlaggebende Punkt. Kann man glauben, ja, muss man nicht.
Also Sie denken schon, dass es einen Insider gegeben hat?
Ja, also irgendwoher müssen Informationen gekommen sein.
Es geht also hier um einen möglichen Informanten, Heike. Das ist ja eigentlich ein pikanter Aspekt, oder? Also ein Mitwisser, ein Komplize aus Dresden.
Ja, absolut, weil es macht ja eigentlich auch nur Sinn, wenn das dann jemand ist, der auch irgendwo exklusive Informationen hat. Also jemand, der sich mit dem Schloss auskennt, der sich mit dem Sicherheitssystem auskennt. Oder jemand, der zum Beispiel weiß, dass Stromversorgung von bestimmten Dingen eben dann in diesem einen Gebäude dort stattfindet, was dann angezündet wurde von den Tätern. Also die Frage nach Helfern in Dresden stand von Anfang an. Das hat mir der Soko-Chef wirklich erzählt. Das war eigentlich ihre Spur Nummer eins, ihre erste Annahme, dass es hier jemanden gegeben haben muss, der die Täter unterstützt hat. Und daran halten die Leute der Soko eigentlich auch nach wie vor fest. Sie sind eigentlich davon überzeugt, dass es nicht ohne Hilfe in Dresden möglich war, diesen Coup, diesen Einbruch zu machen. Es wurde ja zeitweise auch gegen 4 Mitarbeiter vom Wachschutzunternehmen ermittelt. Eine Person wurde sogar festgesetzt. Es gab eine Hausdurchsuchung. Das war relativ dicht nach dem Einbruch, also in den Tagen, nachdem man eben eingestiegen ist in das grüne Gewölbe. Aber die Ermittlungen wurden dann eigentlich nach Monaten, fast nach Jahren eingestellt, ergebnislos. Also man konnte den Mitarbeitern kein Fehlverhalten, keine Mittäterschaft oder Ähnliches beweisen. Und es gibt ja auch nach wie vor die Frage, wer war der sechste Mann in Dresden? Also es war ja ein Einbruchskommando von 6. Davon geht man auch nach wie vor aus. Das basiert eben auf der Analyse dieser zwar schlechten, aber immerhin doch vorhandenen Videoaufzeichnungen, Überwachungsvideos. Und es sind ja nur 5 verurteilt worden. Also einer fehlt, der tatsächlich hier in Dresden mit an der Aktion teilgenommen hat. Und daneben gibt es natürlich auch noch die Frage, wer waren Helfershelfer? Wer hat im Hintergrund Dinge organisiert? Irgendjemand muss ja zum Beispiel die Schmuckstücke verwahrt haben, während die Täter hier in Dresden in Haft gewesen sind. Also wer war das? Dann ist die Frage, gab es schon einen Hehler, der da mit involviert gewesen ist? Jemand, der also die Stücke eigentlich verkaufen sollte oder vielleicht auch die fehlenden Teile verkauft hat? Dann wurden ja 2 hochmotorisierte Autos gekauft. Die wurden nicht gestohlen oder so. 1 hat man in Magdeburg gekauft, 1 in Essen. Und dann wurden die auch nach Berlin geschafft. All das muss ja organisiert werden. Die Soko Epaulette hat zeitweilig gegen bis zu 40 Beschuldigte ermittelt, auch gegen unbekannte Personen. Aber am Ende hat man jetzt nur diese 5 gefunden und verurteilt. Es ist auch so, dass der Soko-Chef Olaf Richter davon ausgeht, dass die Verurteilten eben nicht die Planer waren, die Logistiker, die das jetzt wirklich organisiert haben. Er ist der Meinung, dass sie dafür nicht das Know-how haben, nicht das Wissen, dass das eigentlich so ein bisschen ihr Können übersteigt. Er glaubt, dass es andere in der Familie gibt, die das getan haben, dass es da also eine Planungsebene über den eigentlichen Tätern gibt. Auch da hat man ja niemanden dingfest machen können. Das spricht auch dafür, also diese Familie, ich will jetzt nicht die ganze Familie natürlich unter Verdacht stellen, das sind immer nur Teile der Familie, aber diese kriminellen Teile der Familie haben ja in der Vergangenheit auch ganz viele andere spektakuläre Straftaten verübt, die auch einen hohen Grad an Organisiertheit und Vorbereitung und Struktur eben verlangen. Und es gibt ja sogar Spekulationen, dass diese Großfamilie eben auch sehr gute Kontakte möglicherweise hat, bis hinein in Behörden, vielleicht sogar in die Polizei hinein.
Deshalb gab es da große Sicherheitsvorkehrungen, als die ersten festgenommen worden sind.
Genau, also das ist ja dann ein Jahr nach dem Einbruch im November 2020 in Berlin passiert. Da wollte man eigentlich 5 Leute festnehmen. Also man hatte 5 Beschuldigte im Blick und hat dann 3 festnehmen können. Und da hatte man eben große Angst, dass etwas durchsickert. Das war ja eine Aktion mit 1600 Einsatzkräften aus verschiedenen Bundesländern zusammengezogen. Da gab es Hubschrauber, da gab es Hunde, da gab es SEK, MEK und so weiter, um das alles abzusichern, zu organisieren. Es wurden 20 Objekte, so nennt man das in Berlin, durchsucht. Alles zeitgleich. Also das kann eine Garage sein, das kann ein Laden sein, vielleicht ein Handyladen oder sowas. Das können Wohnungen sein. Und außerdem hat man ja noch diese Verhaftung parallel machen wollen. Und da hat man das eben unter so einer Geheimhaltung gemacht. Also man hat tatsächlich die Kräfte in Potsdam zusammengezogen, nicht in Berlin, und hat gesagt, es wird etwas passieren zum Kriegswaffenkontrollgesetz. Und erst in der Nacht, morgens früh, hat man ja zugegriffen, in der Nacht um 2 hat man dann gelüftet, worum es eigentlich geht und wo es eigentlich hingeht, nämlich nach Berlin. Und dann erst sind auch diese ganzen Kräfte umgesetzt worden und die eigentliche Aktion fand dann statt. Also es lief unter großer Geheimhaltung ab.
Eine Frage, die ja auch immer noch offen ist und für die es seitens der Angeklagten vor Gericht dann auch eine bisschen seltsame Erklärung gab, ist, die sind ja an einer Stelle im Schloss eingedrungen, wo die Kameras nicht hinkamen. Also das ist so ein toter Winkel. Und vor Gericht haben die dann behauptet, dass sie das selbst ausgekundschaftet hätten. Und auch da hat Olaf Richter von der Soko Epaulette so seine Zweifel.
Das sieht man ja nicht. Also das ist ja jetzt nicht so, dass dieser Laserscanner dann, ich sage jetzt mal wie im Film, so diese roten Punkte im Museum oder diese roten Linien, das ist es ja alles nicht.
Also er kann sich das nicht vorstellen, dass man das dort tatsächlich ohne irgendeinen Tipp findet. Also sie haben erzählt, sie wären dann da lang gegangen und hätten probiert, ob irgendwas passiert in Nächten zuvor. Also quasi, sie waren ja mehrmals vor Ort, 4-5 Mal mindestens in anderen Nächten, wo man eben dann ausprobiert haben will. Naja, wenn ich hier langlaufe, wenn ich hier wackle, wenn ich hier hochklettere, passiert da irgendwas? Und das glaubt Olaf Richter eben nicht. Er denkt, dass irgendjemand den Tätern gesagt haben muss, wo eben so ein toter Winkel ist, wo die beste Stelle ist, um einzusteigen. Und da Olaf Richter für mich jetzt kein Mann von Spekulation oder jemand ist, der jetzt zur Skandalisierung neigt, finde ich das schon sehr bemerkenswert, dass er eben hier nach wie vor an dieser Insider-Variante festhält. Er scheint mir ein sehr vorsichtiger, abwägender Mann zu sein, so ein nüchterner Analytiker. Und wenn er das jetzt sagt, auch in diesem Interview, ich glaube, dann hat er sich das auch überlegt. Also das ist ihm jetzt nicht rausgerutscht oder das hat er aus Versehen gesagt. Das hat er, glaube ich, ganz bewusst gesagt.
Weil wir einmal bei dem Einbruch sind, Heike, es gab ja direkt danach sehr, sehr viel Kritik auch an den staatlichen Kunstsammlungen, auch bezüglich der Sicherheitsvorkehrungen, die vorsichtig gesagt wohl nicht so ganz auf dem letzten Stand gewesen sind. Hat man denn da jetzt seit diesem Einbruch was verändert?
Ja, also es waren wirklich katastrophale Sicherheitsmängel am Schloss, die diesen Einbruch tatsächlich begünstigt haben. Aber man muss sagen, inzwischen sind Millionen in das Schloss investiert worden, in das Sicherheitssystem. Im Herbst 21 zum Beispiel war so eine Blechfassade vorm Schloss. Also die war dort über Wochen, vielleicht sogar Monate. Und dahinter hat man eben ganz viel gemacht. Die Kameratechnik wurde ausgetauscht, auch die Scanner. Was im Einzelnen noch passiert ist, ist natürlich geheim. Ja, auch die Ecke, in der man eingestiegen ist, damals 2019, da gibt es jetzt natürlich eine Kamera, die genau dieses Fenster überwacht. Und die Kameras im Inneren, da gab es ja auch viel Spott und Häme, weil das so ganz schlechte Aufzeichnungsbilder gewesen sind, die sind schon 2020 ausgetauscht worden. Das hatte man eigentlich auch schon vor dem Einbruch geplant. Schon monatelang war klar, dass die eben so schlecht sind. Aber man hat es eben noch nicht gemacht gehabt und dann war es zu spät sozusagen. Also diese Aktion der Erneuerung, die läuft auch noch. Insgesamt sind für bauliche und technische Veränderungen und Verbesserungen nur am Residenzschloss stolze 20 Millionen vorgesehen. Daneben hat man noch anderes gemacht. Also man hat zum Beispiel eine spezielle Sicherheitsabteilung eingerichtet, die sich jetzt nur mit solchen Fragen beschäftigt. Die gab es vorher nicht. Außerdem ist die Leitzentrale, das ist ja die entscheidende Stelle, wo diese Monitore sind und wo dann das alles von Mitarbeitern überwacht wird, die wird jetzt von festangestellten Mitarbeitern der staatlichen Kunstsammlungen besetzt. Die sollen auch besser geschult sein. Damals hat das ja eine private Wachschutzfirma gemacht. Und es gibt auch eine permanente Verbindungsbeamtin der Polizei, die wohl permanent im Residenzschloss vor Ort ist. Also es hat sich schon einiges getan.
Gab es denn eigentlich seitens der Politik auch Druck auf die Ermittler? Also, weil ich finde immer so ein bisschen am Ende, wir haben ja auch gerade wieder so eine aktuelle Diskussion im ganzen Land, es muss gespart werden und nicht selten wird auch der Rotstift angesetzt bei Kunst und Kultur. Zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, früher gab es eben eine externe Wachfirma, sowas birgt natürlich immer Risiken. Nicht mehr Festangestellte, jetzt doch wieder festangestellte Wachleute. Und wenn dann aber sowas passiert, wie so ein spektakulärer Einbruch und Diebstahl, dann sitzt man ja eigentlich da und muss sagen, also da wurde wohl an der falschen Stelle gespart. Also gab es denn da Druck auf die Ermittler rund um Olaf Richter?
Ja, also da ist er sehr vorsichtig gewesen, sage ich mal, in seinen Formulierungen. Aber er hat das schon angedeutet, dass sie natürlich am Anfang extrem unter Stress standen und da auch Signale von seinen Vorgesetzten und auch aus der Politik gekommen sind, dass man hier Ergebnisse erwartet. Klar, es war eine Blamage, ne? Der Staatsschatz wurde gestohlen oder zumindest sehr wichtige Teile daraus. Es war ein öffentliches Versagen der Verantwortlichen. Das war auch offenkundig, das konnte man nicht verbergen. Und da wollte man das natürlich so schnell wie möglich wieder gut machen und irgendwo die Aufregung befrieden. Am Ende hat es dann eben doch ganz schön lange gedauert, aber die Polizei war schon erfolgreich. Also sie haben diesem Druck standgehalten und konnten eben Ergebnisse liefern, wie gewünscht.
Und jetzt sind eben doch viele der Schmuckstücke zurück, von den 21 gestohlenen 18. Wir haben in der Folge aus dem August 2023 schon ausführlich über den Deal gesprochen. Du hattest exklusiv die Anwälte von Rabbi Remo, eines der Hauptangeklagten, auch zum Interview. Ich würde das jetzt nicht noch mal so ganz ausführlich ansprechen wollen, aber trotzdem noch mal, Heike, dass Kriminelle mit der Staatsanwaltschaft einen Deal eingehen und andersrum eben auch die Staatsanwaltschaft mit Kriminellen, das ist doch eher außergewöhnlich, oder?
Naja, ich weiß es nicht so ganz genau. Also von der Staatsanwaltschaft, den Verteidigern und dem Gericht wurde im Verfahren immer wieder betont, also dann am Schluss, ne, wo der Deal eben stattgefunden hatte, dass es eben nichts Außergewöhnliches sei. Deals gibt es eigentlich seit Jahrzehnten. Und 2009 ist das dann auch gesetzlich geregelt worden. Also diese Praxis wurde dann wirklich in Gesetz auch überführt, in die Strafprozessordnung. Und da ist ganz genau festgeschrieben, wie sowas abzulaufen hat. Das muss ganz genau protokolliert werden. Das ist jetzt zum Beispiel auch anders als in Amerika. Da läuft sowas ja hinter verschlossenen Türen. Bei uns muss das alles öffentlich gemacht werden. Also der Richter hat das bei der Urteilsverkündung auch nochmal betont, dass diese Strafminderung eben keine Gnade ist, sondern dass das zwingendes Recht ist. Also er quasi auch dazu verpflichtet ist. Und er hat dann auch nochmal gesagt, selbst wenn es keinen Deal gegeben hätte, Geständnisse und Schadenswiedergutmachung, also Rückgabe von Beute, müssen sich immer strafmildernd auswirken. Also insofern war das jetzt nicht so außergewöhnlich. Außergewöhnlich war aber meines Erachtens schon, dass die Mitglieder der Großfamilie Remo sich auf diesen Deal eingelassen haben. Das ist nämlich noch nie passiert, dass sie tatsächlich etwas von ihrer Beute zurückgegeben haben. Das war also ein Novum. Und das resultiert, so hat es jedenfalls der SOKO-Chef Olaf Richter angenommen, irgendwo ein Stück weit aus der Angst der Angeklagten, dass sie jetzt möglicherweise für 10-12 Jahre hinter Gitter müssen. Denn im Laufe des Prozesses wurde eigentlich immer klarer, dass es zu Verurteilen kommt. Die Beweise waren eben dann doch so überzeugend und das Gericht hat auch diese Signale ausgesendet. Besonders wichtig dabei war eben auch, dass eine besonders schwere Brandstiftung mit berücksichtigt wird. Und dadurch kamen eben sehr hohe Haftstrafen plötzlich mit ins Spiel. Und da hat der SOKO-Chef mir im Interview erzählt, dass die Angeklagten in der Untersuchungshaft eben wohl schon Besuchern gegenüber Signale ausgesendet haben. Leute, lasst euch mal was einfallen. So geht's jetzt nicht. Wir wollen jetzt hier nicht ewig im Gefängnis sitzen.
Was ja zum einen ein bisschen auch dafür sprechen könnte, dass sie wirklich nur so die Ausführenden waren und nicht unbedingt die großen Köpfe dahinter. Aber das ist sicher Spekulation. Man kann natürlich auch sagen, durch die Rückgabe der Schmuckstücke war ja sozusagen der Beweis, dass sie wirklich die Einbrecher sind. Du hast es gerade angesprochen, es begann ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, erstmal mit Indizien, dann kamen halt immer mehr Beweisstücke, Tatautos, DNA, Glassplitter in diesen Autos. Aber interessante Geschichte, es ging eben plötzlich nicht mehr nur um Einbruch und Diebstahl, sondern es ging um eine schwere Brandstiftung. Und ihr habt auch jemanden getroffen, der davon betroffen war.
Genau, die Täter haben ja, nachdem sie dann ins grüne Gewölbe eingestiegen sind, da sind die ja mit ihrem Tatfahrzeug, ein Audi, durch Dresden gerast zu einem Ort, wo ihr zweites Tatfahrzeug stand und sind dann dort in eine Tiefgarage reingefahren mit dem Audi. Und dort haben sie ihn angezündet mit 5 Litern Benzin. Die haben sie da reingeschüttet, eine Lunte gelegt und haben den Audi abgefackelt, sage ich mal. Und dabei ist wirklich ein extremes Feuer entstanden, weil natürlich in dieser Tiefgarage waren auch andere Autos, die brannten dann plötzlich auch und es kam zu einer massiven Rauchentwicklung. Und dieser Rauch ist eben aus der Tiefgarage raus und teilweise in Wohnungen rein. Und dieser Mann, den wir getroffen haben, das ist eben einer der Mieter, der über diesem Brand ahnungslos schlief. Das war ja am frühen Montagmorgen und der Mann ist Restaurantleiter, der hatte am Sonntag gearbeitet, war eben bis spät auf Arbeit. Der war im Tiefschlaf, als das passierte, das hat er uns erzählt. Und wenn nicht zufällig ein Verwandter zu Besuch gewesen wäre, der vielleicht einen leichteren Schlaf hat oder so, der hat das irgendwie gemerkt und der hat ihn dann geweckt. Das hat ihm möglicherweise das Leben gerettet. Der Mieter und seine Frau, die haben eine Rauchgasvergiftung erlitten. Das ist eine Körperverletzung und durch diese Brandstiftung standen dann plötzlich erheblich höhere Strafen im Raum, im Gerichtssaal und das hat den Druck auf die Angeklagten erhöht.
Das Interview mit dem Mann, ich weiß noch mal auf deinen Film hin, Heike, kann man sehen in dem Film Die Beute der Remus auf der Spur der Juwelen aus dem grünen Gewölbe Dresden. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt, bekanntermaßen 18 der 21 gestohlenen wertvollen Stücke sind zurück. Teilweise sind sie kaputt, aber, worüber wir noch nicht gesprochen haben, es fehlen drei. Und wenn man jetzt zum Beispiel an die Goldmünze aus dem Bode-Museum denkt, wo ja auch Mitglieder des Remo-Clans verurteilt worden sind, da wird ja stark vermutet, dass die eingeschmolzen worden ist, dass die also nie wieder auftaucht. Bei diesen Juwelen, da ist das nicht so einfach, dass man die jetzt zum Beispiel verkauft oder bearbeitet. Richtig, Heike?
Nee, das ist tatsächlich so. Da habe ich mit verschiedenen Leuten auch über die Jahre drüber gesprochen. Solche Stücke zu verkaufen ist eben extrem schwer, die auch Gewinn bringt, dann umzusetzen auf dem Markt. Denn diese Schmuckstücke als Ganzes, die sind ja prominent. Die kennt im Grunde genommen fast jeder, jedenfalls aus der Szene. Ich hatte mich relativ kurz nach dem Einbruch damals mit diesem Kunstdetektiv und einem Kunstdieb in den Niederlanden, in Amsterdam getroffen. Und die haben schon damals gesagt, das ist eigentlich unmöglich, sowas auf dem Schwarzmarkt abzusetzen. Sie haben sich auch gefragt, warum die Täter eben ausgerechnet sowas stehlen.
Also, weil das alte Diamanten sind, ne? Die haben so einen bestimmten Schliff.
Naja, erstmal die Schmuckstücke an sich sind ja als Ganzes durch die Medien gegangen. Es gab Bilder davon und außerdem sind in diesen Schmuckstücken eben Altschliffdiamanten drin. Altschliffdiamanten stammen aus dem 17., 18. Jahrhundert und die sind ganz anders geschliffen worden, haben eine ganz andere Qualität als Diamanten heute. Und dafür habe ich mich jetzt eben noch mal aktuell mit einem Diamantschleifer und Händler getroffen, der uns ein bisschen was dazu erzählt hat. Was sind eigentlich Altschliffdiamanten? Was ist der Unterschied? Und der hat mir noch mal bestätigt, dass es eben aus seiner Sicht auch eigentlich unmöglich ist, solche Altschliffdiamanten, die so groß und so exklusiv sind und letztlich so prominent, dass man die irgendwo verkauft. Und er sagt, also wenn man sie überhaupt zu Geld machen will, dann geht das wahrscheinlich nur, indem man sie umschleift, indem man sie durch einen Umschliff unkenntlich macht. Aber er hat mir im gleichen Atemzug auch gesagt, er kann sich nicht vorstellen, dass es nur irgendjemand macht. Also in Deutschland gibt es sehr, sehr wenige Diamantschleifer. Es ist im Grunde genommen nur eine Handvoll. Die kennt er auch alle. Da hat er eigentlich seine Hand ins Feuer dafür gelegt, dass das keiner machen würde, so einen Auftrag annehmen. Und er hat auch gesagt, dass es selbst weltweit aus seiner Sicht ganz, ganz schwierig ist, da jemanden zu finden, der das kann und der das auch macht. Er hat mir gegenüber gesagt, er hält es für sehr wahrscheinlich, dass die Schmuckstücke noch nicht verkauft sind, dass sie noch irgendwo lagern und eben auch unangetastet sind, also noch nicht zerstört. Und das hat mir der Soko-Chef auch bestätigt. Also der hat das genauso vermutet. Er geht auch davon aus, dass die Stücke noch irgendwo lagern.
Und dann ist die große Frage, wer weiß, wo sie lagern?
Ja, das ist die große Frage. Die eigentlich 100 Millionen Euro Frage, sage ich mal, ja.
6 Angeklagte standen vor Gericht, 5 sind verurteilt worden, 4 sitzen mittlerweile in Haft. Einer sitzt noch nicht in Haft, da gab es jetzt gerade so einen aktuellen Aufreger. Woran lag das, Heike?
Ja, das ist M. Remo, der ist zu 4 Jahren und 4 Monaten verurteilt worden, allerdings nach Jugendstrafrecht. Und bei der Vollstreckung von Jugendstrafen ist es so, dass das Gericht am Wohnort zuständig ist. Und der junge Mann wohnt in Berlin, da ist also das Amtsgericht Tiergarten zuständig. Es ist wohl so, dass das Amtsgericht nach wie vor nicht alle notwendigen Aktenteile hat, um die Reststrafe festzusetzen. Remo saß ja schon eine Weile hier in U-Haft und man muss dann ermitteln, wie viele Monate muss er jetzt noch, und dafür fehlen wohl noch wichtige Aktenteile. Die müssten eigentlich die Dresdner Behörden zuliefern. Da gibt es die Information, dass man das eben nicht in Papierform machen wollte, weil das natürlich riesige Aktenberge sind, die gesamte Verfahrensakte. Man wollte das eben elektronisch machen und das scheint noch nicht erfolgt zu sein, also ein Stück weit ein Behördenwirrwarr.
Insgesamt waren die Strafen ja recht milde. Ich glaube, diese 4 Jahre und 4 Monate, das war die geringste, und die höchste waren 6 Jahre und 3 Monate, Heike.
Richtig.
Dieser Deal hat sich ja strafmildernd ausgewirkt. Wir wissen, ein Großteil der Beute ist zurückgegeben, ist aber noch kaputt, es fehlen noch Steine. Und am Anfang haben wir ja auch gesagt, dass die Stücke nicht restauriert werden können, weil sie Beweisstücke sind. Wird denn jetzt noch weiter ermittelt in diesem Fall?
Es wird noch weiter ermittelt. Die SOKO ist zwar schon ziemlich geschmolzen, also aktuell sind wohl noch 4 Kriminalisten mit dem Fall beschäftigt. Der Chef Olaf Richter und noch 3 andere. Es wird noch ermittelt, weil ja immer noch die Frage ist, wer ist der 6. Mann? Kann man vielleicht doch noch Hintermänner dingfest machen, ermitteln? Vielleicht gibt's ja doch auch noch mal Hinweise aus der Bevölkerung, dass da irgendetwas aufploppt. Und nach wie vor sucht man auch nach den noch fehlenden Schmuckstücken. Also diese Ermittlungsarbeit geht weiter.
Für den Deal an sich gab es ja auch relativ viel Kritik. Ich finde aber interessant, was Olaf Richter von der SOKO Epaulett dazu sagt. So kann man es nämlich auch sehen.
Also ohne den Deal, denke ich, hätten wir diese 80-85% nicht wieder erlangt. Und in 100 Jahren ist es, denke ich, egal, ob jetzt der eine 4 Jahre oder 8 Jahre gesessen hat. Hauptsache, es ist irgendetwas wieder vorhanden.
Siehst du das ähnlich wie Olaf Richter, Heike?
Also ich bin da schon ein bisschen zwiegespalten, aber Fakt ist meines Erachtens schon, dass es ohne den Deal keine Beuterückgabe gegeben hätte. Und das Zurückgegebene, so sind Schätzungen der staatlichen Kunstsammlung, ist ja immerhin noch 60 Millionen Euro wert. Also das ist ja jetzt auch kein Pappenstiel. Das ist schon viel, das ist auch der Großteil der Beute, immerhin 18 Stücke. Und ich habe mir die Stücke in den Vitrinen angeschaut. Das ist schon ein tolles Gefühl, dass die jetzt dort wieder liegen. Und ich glaube, das empfinden auch viele Dresdner als großartig und viele Besucher der Stadt sind da einfach froh drüber. Ich habe dann ja auch mit Marius Winsler, dem Direktor des Grünen Gewölbes, gesprochen. Ja, sie sind beschädigt, aber er sagte mir im O-Ton, dass alles restaurierbar ist. Also man kann die wieder herstellen, das kann wieder gut gemacht werden, sage ich mal. Und daneben ist es ja auch so, dass die Justiz zu Schadenswiedergutmachung verpflichtet ist. Also wenn es ein Angebot gibt, wir würden euch einen Teil der Beute zurückgeben, dann kann das die Justiz auch nicht einfach ausschlagen. Also man ist dann ein Stück weit auch verpflichtet, darauf einzugehen, sich damit auseinanderzusetzen. Und die Staatsanwaltschaft ist in ihrem Plädoyer dann auch nochmal extra darauf eingegangen und hat nochmal ganz ausdrücklich gesagt, also der Staatsanwalt, das war für sie auch eine schwere Entscheidung. Deal oder nicht, ne? Was macht man nun? Und es gab aus ihrer Sicht eben gute Gründe, das zu tun. Denn er sagte eben auch, man muss realistisch bleiben. 3 Jahre nach dem Einbruch gab es keine heiße Spur zur Beute. Man hat sich dann am Ende dafür entschieden und diese Rückkehr eben irgendwo ein Stück weit über die besonders harte Bestrafung der Täter gestellt. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich schon, dass diese doch eher milden Urteile wahrscheinlich jetzt nicht besonders abschreckend wirken. Ich kann da gar nicht so ganz eindeutig mich dazu positionieren.
Also abgeschlossen ist der Fall noch nicht. Du wirst es sicherlich weiter im Auge behalten.
Auf jeden Fall. Also für uns ist es natürlich schon, also für mich und auch für das Landesfunkhaus ist das jetzt schon auch so ein bisschen ein Endpunkt, auf jeden Fall ein Zwischenstand jetzt diese 5 Jahre danach. Aber wir bleiben weiter da dran und wenn sich neue Entwicklungen ergeben, werden wir natürlich reagieren. Ja, ich bin gespannt, ob noch was kommt.
Wenn das so ist, dann werden wir bestimmt davon sehen und hören. Bestimmt auch von dir, Heike. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
Gerne.
Und liebe Grüße nach Dresden.
Ja, tschüss.
Ja, und auch allen, die zugehört haben, herzlichen Dank. Von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint immer freitags alle 2 Wochen eine neue Folge. Da, wo Sie uns gerade hören und in der ARD Audiothek. Um die nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Über Bewertungen, Kommentare und Feedback freuen wir uns immer. Weiterführende Links, Informationen oder auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es auch immer in unseren Shownotes und außerdem unter www.mdr.de/investigativ-podcast. Heikes Film »Die Beute der Remos auf der Spur der Juwelen aus dem grünen Gewölbe Dresden« ist zu finden in der ARD-Mediathek. Und das erste Mal hier im Podcast haben wir im August 2023 gesprochen. Da ging es um den Deal, um die Gerichtsverhandlungen und um viele Hintergründe dazu. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche kommt am 27. Dezember. Da geht es bei Esther Stephan um das Thema »Der Osten in den Medien«. Wir hören uns, so Sie mögen, in 4 Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.